Hallo Miri.
Hallo Janette.
Wir haben heute uns fest vorgenommen, das Thema Masking zu machen.
So ist es.
Ja, ich habe direkt eine ganz schwere Frage an dich. Thema bewusstes Masking, also nicht was dir so passiert und du gar nicht merkst, dass du das tust und hinterher überrascht bist, wie viel Kraft dich das kostet, sondern welchen Anteil von dir sollte niemand entdecken? Früher als Kind, als Jugendliche, als junge Frau, vielleicht auch jetzt, wer weiß, weil du mich ja auch möchtest.
Also ich glaube, vor lange war es dieses, also wenn ich jetzt an Kindheit zurückdenke, war es vor lange dieses, nicht, dass jemand mit, was ich alles gleichzeitig denke. Also ich hatte so viele Gedanken, als Kind, wo ich so dachte, nachher werde ich irgendwie dafür verurteilt. Also jetzt nicht, dass ich mich daran erinnere, dass das irgendwie schlimme Gedanken wären den anderen gegenüber. Aber ich weiß, dass ich so viel einkategorisiert habe und bestimmt auch so verurteilt habe, so, weil ich ja als Kind, man beobachtet viel oder ich habe viel beobachtet und habe ganz, ganz viel gedacht. Und ich weiß noch, dass es irgendwann wie so eine Erleuchtung war, dass nicht alle anderen auch so viele Gedanken haben. Das kam dann irgendwann erst im Erwachsenenalter. Aber dass irgendwann als Kind ich mir bewusst gemacht habe, es ist egal, was ich denke und wie schnell ich denke und wie viel ich denke, weil die anderen können das nicht hören. Und es gibt keine Möglichkeit, in meinen Kopf reinzuhören.
Aber wie krass, dass du das ja als ungewöhnlich dann als Kind auf jeden Fall wahrgenommen hast.
Ja, scheinbar. Also was ich früh gemerkt habe, war zum Beispiel, ich hatte mit meinem ersten Meerschweinchen Klärchen, wo ich lange drum gekämpft habe, das habe ich immer, ich glaube, zum 6. Geburtstag oder so bekommen. Da hatte ich eine Verbindung, die wirklich so, sag ich mal, über das Normale definitiv hinausging. Ich konnte die irgendwo im Garten absetzen und rufen und die kam sofort angeflitzt. Und das war so wirklich, ich habe wirklich Stunden am Tag, glaube ich, mit diesem Meerschweinchen verbracht. Und da, weil du ja gesagt hast, was man vielleicht versteckt hat oder so. Ich kann mich nicht wirklich daran erinnern, dass ich das bewusst versteckt habe, aber ich glaube, dass ich schnell gemerkt habe, dass das viele das komisch finden würden, dass ich mit einem Meerschweinchen so eine enge Freundschaft habe, um es mal so auszudrücken. Genau. Wie war es bei dir?
Ja, ich habe da weniger glorreiche Dinge, die mir dazu sofort einfallen. Also das sind ja jetzt eher heute, in der Retrospektive ist es ja eher positiv, ne, was du erzählt hast.
Hat sich damals aber nicht unbedingt.
Ja, total. Ich möchte es nicht kleiner machen.
Ja.
Aber ich habe eher daran gedacht, dass ich war sehr verträumt und ich war langsam dadurch. Ich habe eher so Bilder wie, hoffentlich merkt es keiner. Also es ist natürlich, keine Ahnung, ich saß irgendwie stundenlang an Schulsachen. Das hat natürlich jeder gemerkt, aber es gab natürlich total viele Felder, wo langsam sein total scheiße waren und das war mir auch völlig klar, dass das nicht cool ist. Und ich könnte mich total wegträumen. Und das habe ich absolut versucht zu verstecken. Ja.
Ja. Also wenn wir jetzt bei Schulzeit sind, dann ist es bei mir vor allem, jetzt rückblickend kann ich das einordnen, die Zeitblindheit, die ich ständig verstecken musste und irgendwie, wo es super viel Energie gekostet hat. Ich bin immer dem Bus hinterher gerannt. Also wenn ich aus dem Haus raus, bei meinen Eltern kam, konnte man weit nach links und rechts gucken und die Bushaltestelle war in etwa so weit rechts, wie ich nach links gucken konnte und der Bus kam teilweise schon und ich konnte einfach nie, ich habe immer Kniegas gegeben, wahrscheinlich, aber ich weiß noch, wie ich mich dafür geschämt habe, weil die im Bus, die haben sich wahrscheinlich, die ja auch immer jeden Morgen um 20 nach 7 in den Bus saß, die haben gesagt, da rennt sie wieder und dann so völlig fertig in den Bus einsteigen für diesen kurzen Sprint am Morgen, aber ich habe es einfach auch nie anders hinbekommen. Ich habe immer entweder, also wenn man es positiv formulieren würde, ich war immer sehr zeitoptimistisch. Auf der anderen Seite war ich halt, habe es einfach nie, auch hätte ich, wäre ich eine Stunde eher aufgestanden,
ja,
was ich vom Biorhythmus her nicht geschafft hätte, weil ich wirklich ein Abendmensch bin und kein Morgenmensch, dann wäre ich trotzdem gerannt, weil ich das einfach super, super schwierig, bis heute schwierig finde, diese Zeitabstände zu schätzen und so zu planen, dass ich dann ja wirklich zur richtigen, entspannten Uhrzeit aus dem Haus gegangen bin damals. Und trotzdem gab es ja dann auch immer noch in letzter Sekunde irgendwas, was mir eingefallen ist. Ja, was ich noch ganz schnell irgendwie, oder dann war ich mir doch nicht sicher, ob der Schal oder der andere, also je nachdem, ne, so im jugendlichen Alter, dann war es immer noch wichtiger, wie sehe ich aus, nochmal einen Blick in den Spiegel und so. Und das hat natürlich mal so viel Zeit gekostet, die ich dann am Ende irgendwie mit meinen Beinen wieder aufholen musste. Oder im Zweifel halt nicht geschafft habe. Ne?
Das fühle ich aber auch total nach. Bei uns war das so, also ich bin auf eine Schule gegangen, die war relativ weit weg. Und wir wohnten aber auch von der Bushaltestelle sehr weit weg. Mhm. Meine Mutter musste auch arbeiten.
Aber ihr konntet aufholen.
Ja, also wirklich, das war so peinlich. Also es ist wirklich häufig vorgekommen, dass meine Mutter gesehen hat, wie der Bus abfuhr. Und der Bus war dann erstmal eine Weile auf einer Schnellstraße, bevor er in ein Dorf einbog. Und dann hat meine Mutter immer so eine Überholmanöver-Scheiße gemacht. Und das Bus hat ihn auf der Schnellstraße überholt.
Oh Gott.
Hat sich dann in dieses Dorf gestellt und war da auch echt gnadenlos, weil sie gesagt, ich darf nicht zu spät zur Arbeit kommen, hat sich dann winkend dahin gestellt. Und wir mussten dann in diesen Bus einsteigen.
Walk of shame.
Ja, völlig. Das war so schlimm. Aber dann ja. Kann man ja meinen, irgendwie, natürlich haben wir daraus gelernt, es ist nie wieder vorgekommen. Quatsch. Also es ist
nicht
vorgekommen.
Ja.
Es war total ultra furchtbar. Es war einer der schlimmsten Kindheitserinnerungen.
Ja. Vor allem macht das ja auch jeden Morgen dann so Streit in der Familie. Ne? Es ist immer hektisch. Dann, warum kannst du nicht? Also ich glaube, ich habe auch noch diese Vorwürfe von ganz früher dann im Kopf. Nicht, dass meine Eltern das irgendwie, ja, die haben sich wahrscheinlich auch die Zähne an mir ausgebissen, vor allem meine Mama. Ne? Die, also nicht nur an mir, auch an meinen Geschwistern. Ich habe noch zwei Geschwister. Und wir sind alle aus dem Haus gerannt, uns alle. Ich glaube, mein Papa ist auch immer aus dem Haus gerannt. Und das hat, man kann das einfach nicht lernen. Ne? Es ist wirklich, also dieses Unterordnen, wenn wir jetzt kurz mal einordnen, was Maskieren überhaupt bedeutet, ne, ist ja eine bewusste oder unbewusste Unterdrückung eigener, ja, Verhaltensweisen, kann man sagen, um halt sozial, ja, ich sag mal, ins Bild zu passen und unauffällig zu sein.
Ja, und das war absolut nicht so, dass sie das mir macht.
Das nicht, aber das, was ja danach kam, ne, pünktlich in der Schule sein, war ja dann wichtiger als kurz den Walk of Shame oder halt dieses Überholmanöver und so weiter. Das nimmt man ja dann alles in Kauf, um zu maskieren, dass man am Ende eigentlich den Vormittag, die Planung morgens wieder verkackt hat. Ne? Ja. Und das ist so anstrengend einfach. Also gerade wenn wir jetzt über Masking heute sprechen, dieser Energieaufwand, der Masking bedeutet, wenn er ja vor allem im Arbeitsumfeld, aber auch privat, Familie, Freunde, wenn man da viel maskieren muss, das ist einfach unglaublich, wie hoch der sein kann. Ne? Und wie erschöpft man dann davon ist.
Total. Und ich glaube, die meisten kommen ja auf so ein Level, wenn sie genügend Phasen haben, um sich wieder zu erholen, dass sie es irgendwie, bevor sie diagnostiziert sind, hinbekommen. Aber sobald du dann halt zu wenig Erholungsphasen hast, dann merkst du erstmal, was sich das alles kostet, dieses Scheißmasking.
Und ich absolut.
Glaube, und es ist ja, glaube ich, auch häufig so, dass dann so Komorbiditäten eintreten, wenn du zu lange maskst, ohne dass du Möglichkeiten hast, dich wieder zu erholen.
Mhm. Ja, was ich wirklich am Masking auch teilweise schlimm finde, ist, dass es so die Verbindung kostet auch. Ne? Also in dem Moment, wo ich nicht so sein kann, wie ich bin, kann ich nicht so verbunden sein mit den anderen oder mit dem Umfeld oder mit was auch immer ich da mache. Und eigentlich sind wir ja immer auf der Suche nach Verbindung. Ne? Also für uns, es gibt ja fast nichts Wichtigeres, als eine echte Verbindung zu haben mit unserem Thema, mit unserem Beruf, mit Freunden, mit Familie. Und ich finde, je mehr man eine Rolle spielen muss, es sind ja ganz viele verschiedene Rollen, die man spielt, desto mehr fühlt man sich eben fremdbestimmt und die Verbindung leidet.
Ja. Das hatte ich mir noch jetzt vorab mal notiert, weil ich finde, das ist bei Leuten, die beruflich sehr gut funktionieren und super masken, auch im sozialen Kontext, also die Smalltalk können, die irgendwie Flurbeziehungen irgendwie hinkriegen und so. Aber das ist einfach nur sehr, 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 sehr gutes Masking, dass es für die häufig schwierig ist, so ein privates Feingefühl im privaten Umfeld dann irgendwie noch aufrechtzuerhalten. Weil du nämlich entweder, wenn du dann aus deinem Masking kippst, einfach das Feingefühl so völlig loslässt. Mhm. Oder aber genau das, was du gerade gesagt hast, dass dann weiter gemaskt wird im bekannten Kreis und so halt keinerlei echte und enge, tiefe Verbindungen möglich sind. Also man hat enorme Kosten dadurch. Und ich glaube, gerade wenn Leute das im beruflichen Kontext super gut hinbekommen und das der Fokus darauf eine lange Zeit liegt, dann ist es total schwierig, das im Privatleben anders zu machen.
Absolut. Ich habe gerade ein Hörbuch, das heißt Versteckter Autismus entmaskiert. Und da geht es auch darum, dass es total schwierig ist, zu sagen, das ist autistisch, das nicht, beziehungsweise sich so einzuordnen. Mhm. Und ich bin mir bei mir ziemlich sicher, dass ich nicht nur eine ADHS, sondern eine ODHS erfüllen würde. Mhm. Nur aufgrund der gerade benannten Dinge, ja, es ist natürlich irgendwie super schwer, da jemanden zu finden, der das dann diagnostizieren würde bei jemandem, der so gut maskiert wie ich. Und da geht's um einen, er hat einen spannenden Begriff genannt, Code-Hopping hat das, glaube ich, genannt. Auf jeden Fall verschiedene Verhaltenscodes zu nutzen, beziehungsweise dazwischen eben auch schnell zu wechseln, dass auch dieser Wechsel super viel Energie kostet. Ja. Und als ich das gehört habe, habe ich so drüber nachgedacht, wann ich quasi vom Coden raushoppe in mein normales Sein. Und das ist im Alltag auf jeden Fall immer dann, wenn ich draußen bin mit den Tieren alleine, also mit dem Hund durch den Wald laufe oder halt irgendwie Zeit mit dem Pferd verbringe und da kein anderer ist, also kein anderer Mensch, mit dem ich irgendwie interagiere. Und wo es mir super leicht fällt oder wo es mir schneller leicht fällt, irgendwie so Verhaltenskodex abzulegen und ich selbst zu sein, was auch nicht immer für den fürs Gegenüber leicht ist, ist natürlich irgendwie mit meinem Mann und mit meiner Schwester vor allem. Also mit meiner Schwester auch im positiven Sinne, wenn wir aufeinandertreffen und quasi nichts erfüllen müssen, dann ja kann das auch eine mega Energie sein, wo aber alle anderen kopfschüttelnd daneben stehen und sagen so, mein Güte, jetzt lachen sie sich wieder über Sachen kaputt oder ne, wir springen da auch super schnell im Thema und so, ich muss mich überhaupt nicht anstrengen, zu überlegen, okay, braucht der André jetzt ein bisschen mehr Zeit oder muss ich das nochmal anders erklären oder so, weil die einfach
so float einfach.
Weil es so mega float, ne? Und das haben neurodivergente Menschen, glaube ich, vor allem auch mit anderen neurodivergenten Total. Menschen, ne? Dass man so richtig einfach so blablablab, man redet ganz viel, ach, wie sind wir denn darauf gekommen? Ach ja, egal. Und weiter geht's, ne? Ohne dass man irgendwie dieses ganze, hast du verstanden, was ich meine? Vielleicht sage ich es nochmal anders und so weiter. Das ist ja auch alles Masking, ne? Und Anpassung an andere Level, ohne Level jetzt als Beurteilung zu nehmen.
Und macht ihr dann so ein Infodumping und erzählt euch einfach gegenseitig, was gerade irgendwie los ist, ohne da viel auf den anderen einzugehen? Oder ist es wirklich eine Konversation?
Mal so, mal so. Mhm. Also ich weiß, dass ich ganz lange auch mit meiner anderen Schwester, also meine Cousine, die ist wie eine Schwester, wir sind im Grunde zu dritt aufgewachsen, da war es voll lange so, dass ich immer wieder gesagt habe, boah, jetzt erzähle ich aber ganz schön viel von mir. Und sie mir immer wieder neu gesagt hat, ey Miri, wenn ich dich doch frage, dann will ich das halt auch wirklich wissen, was dich gerade bewegt. Ja. Also sie musste mich immer, also wirklich jahrelang, hat sie immer wieder gesagt, nein, erzähl doch, es interessiert mich wirklich, sonst würde ich nicht fragen. Ne? Mhm. Weil ich immer wieder nachgehakt habe, okay, bin ich gerade zu viel? Ne? Erzähle ich zu viel von dem, was mich gerade begeistert? Weil ich sag mal, andere würden mir jetzt vorwerfen, irgendwie meine Arbeit, es geht immer nur um meine Arbeit. Aber ich kann zum Beispiel das gar nicht trennen. Also das, was ich in meiner Selbstständigkeit habe, gerade als Thema habe, das ist Teil von mir gerade so. Ja, ne? Und genau. Und das, ja, das ist für jemanden, der irgendwie einen 9-to-5-Job macht oder halt so sagt, okay, hier privat und beruflich trennen, das ist in meinem Kopf nicht möglich, irgendwelche Bereiche zu trennen und das aufzuteilen und zu sagen, okay, jetzt das abschalten, jetzt was anderes anschalten. Ne? Mhm. Sondern das ist so ein, ja, auch in meinem Alltag halt ein Flown, aber halt holprig, wenn das Gegenüber dafür kein Verständnis hat.
Total. Mhm. Ich habe ein ganz schönes Beispiel in einem Roman gefunden von jemandem, wo ich denke, so muss es sein, wenn man überhaupt nicht mehr maskiert und auf ein gutes Leben. Und zwar ist das ein Roman von Joachim Meyerhoff, der über seine Mutter da schreibt. Die Mutter, da steht in keinem Satz da, dass sie ADS hat, aber die Verhaltensweisen sind eben total typisch. Die lebt auf dem Land, irgendwo in Schleswig-Holstein und gestaltet sich den Tag so, wie sie es möchte, mit ihrem großen Garten, Schwimmteich, am Meer und so. Und so ein paar Beispiele dafür, wo ich dachte, krass, das ist wirklich richtig volle Kanne leben, ohne irgendein Masking. Sie beschreibt zum Beispiel eine Feier, wo sie alle ihre Freundinnen eingeladen hat und es schön gemacht hat. Und irgendwann hatte sie selber aber keine Lust mehr auf diese Feier. Das irgendwie den Freundinnen auch so signalisiert, die kannten das auch schon so. Und dann sind die alle wieder gegangen.
Okay.
Und eine andere Szene ist, dass die Mutter in die Sauna geht. Und es ist auch so schön, wie er das immer beschreibt, wenn sie da Lust hat zu schwimmen oder in die Sauna zu gehen. Sie sagt ihm das dann, er kann auch mitmachen, aber sie ist so unstoppable. Sie macht das dann jetzt so, egal ob der mitmacht oder nicht.
Ja.
Und dann vermisst er sie irgendwie, weil sie schon so lange in der Sauna ist und geht dann da vorbeischauen und sieht dann, dass sie wieder sitzt vor der Sauna und ihre Sense schärft, weil das bei ihr halt aufgefallen ist und schärfen ist. Und dann gibt's aber auch so ein paar Kindheitserinnerungen, die nicht so schön sind. Sie waren irgendwie zu drei Jungs und die Mutter ist mit ihnen irgendwie am Strand reiten gefahren und die Jungs hatten alle Angst, aber sie war so stolz, so eine tolle Reiterin zu sein, dass sie alle immer mitreiten mussten. Und dann gab es irgendwie so eine Situation, wo ihr Helfer-Ding irgendwie angesprungen ist und sie jemand anderen irgendwo retten musste. Und die armen Jungs dann da ewig ausgeharrt haben, aber sie dann als die strahlende Retterin der ganzen Reitermannschaft irgendwie gefeiert wurde. Und auf dem Weg nach Hause hat wohl ein Sohn das ausgesprochen, wie egoistisch sie sei. Dann hat sie die Jungs alle rausgeschmissen aus dem Auto.
Und das hat sich weiter aufgetan.
Also ich glaube, sie sah nicht mehr ADHS.
Ja.
Und dann ist sie Stunden später zurückgekommen, um ihre Kinder einzusammeln.
Krass.
Ja, also das sind natürlich alles nicht Verhaltensmuster, die unbedingt empfehlenswert und nachanzusetzen. Ja. Ich fand das so erfrischend, ein völlig unmaskiertes ADHS-Leben zu lesen.
Ja, und dann, aber weißt du, was ich spannend daran finde? Klar, sie hat soziale Schwierigkeiten, ne, mit Interaktion mit den Kindern und es ist nicht cool, die eigenen Kinder zu traumatisieren, weil man selber einen impulsiven Wutausbruch hat. Aber unabhängig davon, finde ich, zeigt es ja, dass theoretisch ein unmaskierteres Sein damit möglich ist, ne? Und die spannend wäre jetzt, wie sie das jetzt bewerten würde, rückblicken, ne? Ob sie sagen würde, ja, hat mich voll viel Energie gekostet oder nö, ich habe eigentlich immer das gemacht, was ich gerade gefühlt habe und war damit voll happy, ne? Und da
gibt
deshalb
eine andere Ebene, weil sie also sie rettet ihn einmal, als er es psychisch nicht schafft, eine Lesung zu geben und dann hat sie die Lesung für ihn gegeben. Und er meinte, in dem Moment ist ihm bewusst geworden, dass seine Mutter eigentlich die Künstlerin sei, die diese Eigenschaft ihr Leben lang zurückgestellt hatte. Also ganz ohne Masking wird auch diese Frau leider nicht ihr Leben gemeistert haben, aber auf jeden Fall hat sie im Alter eine sehr befreite Form gefunden. Und das erinnert mich total zum Beispiel an die Senioren aus meiner Familie, die nicht so lebensfroh, maskingfrei sind, aber also die Senioren in meiner Familie sind die, die ich als symptomatisch einschätze. Die wollen alle davon selber überhaupt nichts wissen. Ja, so.
Hast du dich mal angesprochen oder ja, hast du das?
Es stößt auf taube Ohren. Aber wir hatten jetzt am Wochenende nochmal ein Treffen und ich sah dann ständig absolut freies Dimming am Tisch. Also ständig so Hände kneten, Finger reiben und so. Ständiges Aufstehen am Tisch zum Beispiel.
Ja.
Kritik in sozial völlig unangepassten Situationen.
Einfach rausgehauen.
Genau. RSD hoch 10 auch verbal rausgehauen, so dass es nicht ein riesiger Konflikt, also Rejection, Sensitivity,
Dysphoria.
Dysphoria, genau. Also, dass man verstärkt ein Gefühl von Ablehnung hat und das auch direkt thematisiert wurde auf der Feier.
Ja.
Also, ultra anstrengend tatsächlich fürs Umfeld. Aber für die selber, glaube ich, ist es wahrscheinlich recht befreiend.
Ich habe einen Gedanken dazu. Du hast eben gesagt, dass sie wahrscheinlich leider nicht ihr ganzes Leben ohne Maskieren gelebt hat.
Ja.
Und da muss ich einmal kurz einhaken, weil ich finde, Maskieren, also wir haben zwar gesagt, wie viel Energie das jetzt kosten kann, aber ich habe bei meiner letzten Fortbildung, die ich gegeben habe, habe ich einmal in den Raum geworfen, wie viel Masking ist gesund, ne? Wie viel Anpassungsfähigkeit kann uns auch gut tun. Und da muss ich unbedingt ein bisschen noch zu ein. Ich glaube, es passiert schnell, wenn man sich mit dem Thema so beschäftigt, generell die eigene Neurodivergenz entdecken und so, dass man halt schnell in so ein, oh mein Gott, alles ist so anstrengend, also zu Recht, ne? Aber in so ein, ich sag mal, Bad der Gefühle eintaucht, was halt erstmal voller Schwermut ist. Aber dann, das ist so meine Erfahrung, wenn man dann lernt zu sehen, ach krass, ohne Masking hätte ich manche Sachen eben auch nicht machen können, die mir total wichtig sind oder die wertvoll für mich sind. Oder manchmal ist es auch total cool, eben so ein Anpassungskameleon zu sein,
ja,
was sich auch in sozial total unterschiedlichen Szenen, sage ich jetzt mal, unauffällig ins Bild schiebt und da eben auch entweder Dinge zu beitragen kann oder auch selbst von profitiert, wie auch immer. Aber das finde ich total spannend. Lass uns da mal kurz drüber sprechen, wie man das vielleicht auch im Alltag für sich nutzen kann. Hast du Gedanken?
Ja, ich habe Gedanken.
Dazu? Du hast viele Gedanken.
Aber da sind wir total einer Meinung. Also ohne Masking geht's nicht und Masking hilft uns extrem und es ist eben eher dieses Gleichgewicht herzustellen. Und ich habe auch natürlich genauso wie du viel über das eigene Masking nachgedacht und habe dann aber auch, ich glaube, dass wir dadurch super schnell halt auch unbewusst solche Dinge lernen. Mir ist dazu noch eingefallen, ich weiß nicht, ob ich...
Was meinst du jetzt mit Dingen? Bei welche Dinge?
Anpassungsfähigkeiten, Masking.
Ach so, ja.
Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber ich habe eine Zeit lang ja Sprechtraining genommen, um als Autorin Fernsehen und Rundfunk senden zu dürfen. Das hört man jetzt vielleicht nicht mehr so ganz wohl. Schon ein paar Jahre her. Aber ich konnte da, also ich wusste vom Sender, was ich verändern soll, konnte das aber nicht alleine umsetzen. Und ich hatte eine hervorragende Sprechtrainerin. Und was die mir gespiegelt hat, was ich unfassbar gut konnte, war, die hat mir was vorgesprochen, ich konnte es eins zu eins so nachsprechen. Und dadurch war ich total schnell sendereif, weil die halt übersetzen konnte, was die wollten, in einer Vorlage, die ich nachahmen konnte und es danach auch in andere Sätze transportieren konnte. Und als ich jetzt so viel über Masking nachgedacht habe, habe ich gedacht, das gehört, glaube ich, dazu. Und ich glaube tatsächlich, dass ich auch genauso Mimik gelernt habe. Ich habe die gleiche Vermutung wie du, dass ich da vielleicht noch ein paar andere Anteile habe. Und mir ist letztens aufgefallen, dass alle frühen Kinderbilder, die ich von mir kenne, sind ziemlich, eher so ein erstauntes Kindergesicht, aber wenig Mimik. Und ich keine Zeit hatte zu regulieren, also Zeit für mich und in Extremsituationen bin, dann passiert mir das auch, dass meine Mimik weggeht im Gesicht. Und ich glaube total, dass das halt auch so eine Masking-Eigenschaft ist, dass du dann halt aber auch fähig bist, sehr schnell solche Sachen wieder aufzunehmen. Und das ist natürlich ein super Tool.
Was mir dazu einfällt, ist noch zum Thema Masking. Sascha Fierce, sagt dir der Name was?
Nee, erzähl mal.
Beyoncé hat ein alter Ego erschaffen, weil sie gesagt hat, ich komme auf gar keinen Fall damit klar vor, keine Ahnung, 100.000 Menschen auf einer Bühne zu stehen. Damit ist sie ja erst viel später in die Öffentlichkeit gegangen, aber hat gesagt, in dem Moment, wo ich in der Maske sitze, also sie heißt ja auch die Maske, verwandle ich mich in diese Sascha, die einfach die Bühne absolut rockt und dann überhaupt, die hat keine Angst, die bei der ist, ja, ist einfach Mut, sie rennt quasi nach vorne im wahrsten Sinne. Und die Beyoncé, die eigentlich dahinter steht, die würde sich das, oder ja, sie hat, glaube ich, noch einen anderen Namen, komme ich jetzt nicht drauf. Aber die würde sich auf jeden Fall niemals trauen. Und ich finde den Gedanken ganz toll für so Alltagstipps, wenn man ja im neurodivergenten Spektrum ist und sagt, boah, zum Beispiel telefonieren fällt mir unfassbar schwer. Ich habe das jetzt schon mal irgendwann in meinem Online-Kurs aufgenommen, dass ich gesagt habe, dass ich mich dann in dem Moment auch in jemanden verwandeln kann, die halt so mega gerne telefoniert. Ne? Weißt du, so dass man so das Bild, was man von so einer Sprechstundenhilfe zum Beispiel hatte, dieses Hallo, guten Morgen, mein Name ist und dass man sich eben in dem Moment eben auch vielleicht ja auf vielleicht auch humorvolle Weise in jemanden verwandeln kann, der das viel leichter fällt. Oder ja, Stichwort Haushalt, was auch immer, Buchhaltung. Es gibt ja Menschen, die da voll drin aufgehen. Und in dem Moment, wo ich mir so ein Bild erschaffe von einer Person, die das gerne tut oder wie die so wäre, kann es eben so eine Art Gamifizierung sein im Alltag, sich dann tatsächlich ja auf positive Weise zu maskieren. Ne?
Absolut. Mich erinnert das ein bisschen an eine Freundin. Ich weiß noch, als wir so in den 20ern darüber gesprochen haben, wie wir alleine ausgehen finden. Und das war damals eine furchtbare Vorstellung für mich. Hm. Und diese Freundin hat mir erzählt, dass sie das systematisch geübt hat, dass sie sich immer wieder in so Situationen gebracht hat, dass sie da alleine irgendwo war und mit Leuten reden musste. Die hat das jetzt nicht wie so ein alter Ego ausgebaut. Also das ist jetzt irgendwie ein anderes Level, was du gerade erzählst. Aber es erinnert mich trotzdem total daran, dass es halt einfach eine geübte andere Konversation. Sie hat sich so lange damit konfrontiert, bis sie das dann gemacht hat. Und tatsächlich habe ich das damals auch dann so geübt. Und ich weiß, dass ich damals das noch total schwierig fand, zum Beispiel nur in ein Café zu gehen und da alleine was zu trinken. Horror. Ich kann mich aber auch noch erinnern, und das ist, glaube ich, ein guter Punkt, wie viel Kraft es kostet und wie reguliert du sein musst, um dieses Masking zu leisten, ohne dass es negative Folgen für dich hat, dass ich in Phasen, wo es mir nicht gut ging als Studentin, sogar Angst davor hatte, alleine auf die Straße zu gehen, weil ich Sorge hatte, ich würde irgendein Smalltalk-Gespräch führen müssen und ich wusste, das kriege ich im Moment überhaupt nicht hin.
Diese unvorhergesehenen Ereignisse im Alltag, die man nicht planen kann, so wie unangekündigter Besuch vor der Tür, so Worst-Case-Szenario. Hallo, ich bin mal kurz vorbeigekommen. Und du kannst einfach schon gar nicht mehr, du kannst nicht mehr 10 Minuten Panik schieben oder sowas, ne? Oder dieses schnell aufräumen oder was auch immer, gucken, wie man aussieht, ob man sich wohlfühlt in seiner Haut und so weiter. Das ist für mich bis heute eigentlich so, ja, echt schwierig, sag ich jetzt mal.
Also ich komme nie unangekündigt bei dir.
Ja, also weißt du, gestern war bei mir so eine Situation, da war ein Nachbarskind da und mein Mann kam von der Arbeit und da war es irgendwie voll laut, voll wild. Und dann kam noch meine Tante, die mir vorher schon bei WhatsApp geschrieben hatte, hi Miri, seid ihr morgen oder übermorgen nachmittags vorbei da? Ich würde was vorbeibringen. Und ich hatte der vergessen zu antworten. Es war so ein, ach ja, mache ich später gelesen. Und dann kam so viel gestern, dass ich es nicht gemacht habe. Und dann stand sie halt einfach vor der Tür. Und in dem Moment, da habe ich so gemerkt, krass, was ich für eine Reise hinter mir habe. Mhm. Weil in dem Moment dachte ich nur, voll gut, dass sie einfach gekommen ist, weil ich hätte es für mich viel komplizierter gemacht. Wenn ich gewusst hätte, sie kommt heute oder morgen um eine bestimmte Uhrzeit, dann hätte ich irgendwie voll auf diese Uhrzeit hingewartet oder irgendwie noch rumgestresst. Keine Ahnung, das Klo geputzt, was weiß ich, ne? So diese ganzen Sachen, die man eben macht, weil man denkt, sonst fühlt sich der andere vielleicht unwohl, so People-Pleasing-Sachen. Und sie war einfach da und mein Kind hat gerade voll chaotisch irgendwie so einen Baumkuchen angeschnitten und ich sag so, hey, willst du Kaffee? Sorry, dass ich nicht geantwortet einfach gekommen ist. Und das war so ein richtiger Moment, wo ich dachte, ey, Miri, krass, voll gut. Ich bin allerdings dann irgendwie nach einer halben Stunde so trotzdem zurückgezogen, weil ich noch was auf der Liste hatte, was ich zeitlich nicht geschafft hatte. Aber auch da war es halt in Ordnung für mich, einfach auch zu gehen und zu sagen, du warst jetzt ja quasi unangekündigt hier. Und dann sie ist dann einfach noch mit meinem Mann und den Kindern da ein bisschen geblieben.
Wie schön.
Und ist dann irgendwann gegangen und hat so gesagt, nee, die muss mir nicht Tschüss sagen. Und mein Mann kam dann rein, weil da sind wir wieder bei sozialen Etiketten, ne, und sagte so, ja, willst du nicht noch eben Tschüss sagen? Und ich habe ihm nur so bitterböse angeguckt, weil ich halt so mit in so einem Videoschnitt hier war. Ja. Ich so, sie hat doch gesagt, du musst mich nicht holen. Weil, ja, in dem Moment bin ich halt voll dankbar, dass das Umfeld das eigentlich schon, also meistens checkt, aber man, sowohl mein Mann als auch ich oder, ja, die irgendwie ganz nah an mir dran sind, man fällt halt immer wieder doch zurück und sagt, nee, kann man ja eigentlich nicht bringen, ne? Kann man, also man muss zumindest einmal zur Tür kommen und dann Tschüss sagen, ne? Und ich mache das mittlerweile auch bei Geburtstagen so, dass ich einfach so, ach, der Hund muss noch raus, oder wenn wir hier unser Weinfest machen im Sommer, wo jeder eine Flasche Wein und sein Glas mitbringt, dann gibt's immer so 3, 4 Introvertierte, die mit mir auch, also wo ich schon weiß, okay, wir zwei, das ist einmal so Blickkontakt, wir gehen gleich die Runde mit dem Hund. So, natürlich würde ich die Runde am liebsten ganz alleine gehen, weil mir das viel mehr helfen würde, aber in dem Moment ist es für mich dann auch fein, weil ich verstehe, dass die ja auch nicht weg können, weißt du, die haben ja keinen Hund dabei. Ja. Und dann kann man einfach zusammen so ein bisschen schweigend einmal durch die Siedlung gehen.
Aber ich finde das total spannend, was du da erzählst. Also das mit unangekündigtem Besuch, das habe ich früher gar nicht so gehabt. Bei uns zu Hause war das auch total üblich, dass Leute unangekündigt kommen und das war für mich nie so ein Ding. Ich habe das eher so bei den früheren Beziehungen habe ich das mitbekommen, dass es in anderen Elternhäusern so voll das No-Go ist und war aber völlig verwirrt, wie das ein No-Go sein kann.
Ja.
Ich merke das erst jetzt so, weil also letztens hat mein Bruder einfach eine Bekannte, die er beim Hundespaziergang mit
kennengelernt hat.
Mit zu mir nach Hause gebracht, wo er irgendwie 2 Tage gewohnt hat. Und ich dachte so, boah, ey, ich habe gerade eigentlich keine Energie mehr frei, um auch selbst wenn ich jetzt die Zeit habe, um noch zu sprechen.
Ja.
Und war dann eher so überrascht darüber, dass ich da gar nicht mehr gerade so offen bin, wie ich das mal war. Worauf ich hinaus wollte, ist, ich glaube, das, was du gerade erzählt hast, zeigt ja, dass du deine eigenen Bedürfnisse irgendwie erkannt, befriedigt hast und trotzdem ja zugewandt sein konntest. Und ich finde, dass, also ich, je mehr ich mich selber mit mir, meinen Bedürfnissen, meinem ADHSigen und so auseinandersetze, desto weniger maske ich tatsächlich auch im Privaten jetzt so, ne? Ich rede jetzt nicht beim Beruflichen. Und das ist, finde ich, in der Phase, wo ich bin, so perimenopausal und so, zum Teil merke ich, dass ich das völlig in Kauf nehme, dass Leute mich halt doof finden dann, weil es mir halt wichtiger ist, mein authentisches Ich irgendwie zu leben. Ich lebe aber ja mit einer pubertierenden Tochter, der was total wichtig ist, gesellschaftlich angepasst zu sein. Und habe dadurch natürlich einen Spiegel neben mir laufen und sehe halt auch gleichzeitig ja die Gefahr, aus der Rolle zu fallen. Man muss dann immer wieder überlegen, möchte ich das bewusst so oder möchte ich in einer Rolle bleiben? Und das, finde ich, ist nochmal ja eine ganz neue Entdeckungsreise so.
Bist du dann peinlich oder was ist so das Feedback, was du kriegst?
Ja, meinst du?
Ja.
Ich bin zum Beispiel ganz häufig auch unfreundlich. Also ich bin sonst ja eigentlich eher so ein People-Pleaser-Mensch und ich nehme mir immer mehr raus, meine eigenen Bedürfnisse, jetzt zum Beispiel im Pferdestall-Kontext oder die meiner Lieben, umzusetzen. Ich bin dann höflich, aber mir ist schon klar, dass ich damit keine Sympathieträgerin bin. Und das findet mein Kind zum Beispiel ganz schlimm und ist ultra nett zu allen. So. Ja. Und ja, das ist dann schon eine bewusste Entscheidung, weil ich nicht mehr so viele Kompromisse machen möchte auf meine Kosten und in Kauf nehme, dass man mich dann vielleicht persönlich nicht so dolle mag.
Ja. Ja, das ist echt irgendwie so ein Balanceakt mal wieder, ne? So dieses, wie viel darf ich oder wie viel lasse ich auch einfach los? Also es ist ja auch so ein Loslassen von Masking dann, ne? Ich habe das zum Beispiel immer noch, wenn ich in Eis essen gehe, die Sonne scheint, dass ich das Gefühl habe, ich kann, also wenn ich dann mal mich dazu überreden lasse, in einer vollen Eisdiele zu sitzen, dann traue ich mich immer noch meistens nicht, mal eine Sonnenbrille aufzusetzen, während ich irgendwie in einem Gespräch bin. Weil, also würde ich da allein sitzen, hätte ich die erst recht auf, um mich so ein bisschen so abzuschirmen. Aber wenn ich im Gespräch bin, dann mir wurde so eingetrichtert, dass es unhöflich ist, mit jemandem zu sprechen und Sonnenbrille zu tragen, weil Augen voll wichtig sind für die Konversation. Und das sehe ich auch so. Ich finde auch, wenn jemand eine Sonnenbrille mir gegenüber trägt, finde ich das auch total schwierig, weil ich ja auch sehen will, okay, was geht in der Person vor und so. Also über Augen liest man wirklich viel ab. Und wenn dann, also da traue ich mich noch weniger, das bei mir selber zu tun, obwohl ich vielleicht das krasse Bedürfnis habe, mich halt vor diesem grellen Licht zu schützen.
Und wenn du es ansprichst, dass du es jetzt...
Meistens mache ich das dann so. Also wenn es gar nicht geht, dann sage ich so, boah, tut mir leid, ich muss mir eine Sonnenbrille aufziehen. Ja. Auch wenn ich es unhöflich finde, meistens sage ich noch irgendwie sowas. Ne?
Ja.
Also dann... Ja, und wenn das Gegenüber schon eine Sonnenbrille trägt, dann ist es meistens ein bisschen leichter, aber es fühlt sich trotzdem ein bisschen wie Verkleiden an. Wie so eine Rolle tragen, so wie mit der Käppi. Da haben wir uns, glaube ich, damit so ausgetauscht, oder? Dass man, wenn man eine Käppi trägt, habe ich dir das erzählt? Ich muss das richtig so üben, eine Kappe aufzuziehen, weil für mich war das so total so ein Jungs hinten letzte Reihe Schule-Ding. Mhm. Und eigentlich ist es voll wohltuend, sich so ein bisschen mit der Kappe halt abschirmen zu können. Aber ich musste das richtig krass üben und es ist auch immer noch nicht natürlich, dass ich einfach eine Käppi aufziehe und rausgehe. Aber mittlerweile kann ich das halt bewusst manchmal so als Tool nutzen für mich.
Ja. Na, ich bin ja durch meinen krassen Burnout da halt gezwungen worden, einfach dazu, weil es gab halt in Zeiten, wo es mir richtig schlecht ging, wusste ich, okay, wenn dich jetzt jemand anspricht, dann sind hier alle Wasser offen und das möchte ich nicht. Und dadurch war es Käppi und Sonnenbrille, das waren meine Freunde.
Ja.
Und wenn du halt durch so eine Hardcore-Phase gegangen bist, dann ist es einfacher danach.
Ja, auch ja, das glaube ich.
Niemandem so eine Phase wünsche. Ich habe noch eine Frage, eine abschließende an dich. Was sind so Situationen, wo du hart maskst und das Umfeld merkt's nicht? Also dann kannst du einen Moment überlegen, bei mir das mal erzählen. Ich habe zum Beispiel früher, wenn ich in der Uni oder so Vorträge, Referate gehalten habe, ich bin immer wie die coolste überhaupt irgendwie wahrgenommen worden, so als ob ich überhaupt nicht aufgeregt wäre und als wäre das für mich überhaupt kein Ding, mich da vor alle zu stellen. Und selbst wenn ich innerlich fast gestorben bin. Und ich glaube, das ist ganz hart maskend und ich glaube, ich kann inzwischen auch wirklich gut Smalltalk und genieße das auch, wenn ich bereit dazu bin. Aber trotzdem kostet es mich echt viel. Welche Situationen sind es so bei dir?
Es ist so ein bisschen schambehaftet, weil ich voll gern Leute da habe. Aber ich finde Gastgeberin sein richtig, richtig schwierig. Mhm. Weil ich habe ja eben erzählt, dass ich mich immer so verbinden will mit Einzelnen.
Ja.
Und es ist ja der Grund, also ich weiß das schon lange über mich, ne? Bei die WeTreats habe ich ja extra, da habe ich alles, was irgendwie mit Versorgung zu tun hatte, ja damals an mein Team abgegeben. bei dem ich mich auch so sicher gefühlt habe, dass ich auch irgendwie, wenn ich hektisch war oder so, dann vielleicht irgendwie mal, ja, irgendwie nicht so perfekt freundlich irgendwas rüberbringen konnte, sondern die gemerkt haben, okay, die ist ein bisschen gestresst, dann war das irgendwie, ja, war es trotzdem für mich möglich. Aber wenn jemand, also zu Hause, fällt es mir unglaublich schwer, quasi Fremde, in Anführungsstrichen, also nicht irgendwie meine Kernfamilie da zu haben, plus eben andere noch, die mit denen ich mich gerne austauschen würde, wo ich auch wirklich so ein Interesse habe, also wo auch meine Motivation ist. Ich will jetzt was mit denen besprechen oder ich will was von denen wissen, wie es denen geht oder denen was erzählen oder. Und dann eben on top dieses, möchtest du noch das und das, möchtest du einen Kaffee, hier brauchst du noch, ne? So ganz oft, also die engsten Freunde, die wissen einfach, okay, im Zweifel nehmt euch einfach bitte, wenn ihr ein Bedürfnis habt, weil ich das eben total anstrengend finde, zusätzlich quasi diese Rolle zu spielen, obwohl ich eigentlich voll die Miri-Freundin bin, die halt eigentlich mich mit der Person auseinandersetzt, weil ich kann ja nichts dafür, dass mein Hyperfokus können nicht auf alle Menschen übertragbar ist und denen halt doch wichtig ist, ab und zu mal irgendwas zu essen und zu trinken. Und wenn ich das aber, weißt du, wenn ich das richtig vorplane, zum Beispiel, du hattest mich ja vor einiger Zeit besucht in einer Ruine sozusagen oder in einem Rohbau, wenn ich dann so ein Picknick zusammenstellen kann, so, dann ist das so eine Mission, dann ist was Schönes für mich in dem Moment, ne? Ja, macht mir das auch wieder Spaß.
Ja, verstehe ich voll. Weil das heißt ja nicht, dass man da keine Lust zu hat oder das nicht genießt.
Ja.
Und es ist halt gleichzeitig auch anstrengend. Es ist halt beides. Das ist das Schwierige daran. Ja.
Genau. Und da ist es natürlich dann auch noch, es war dieses Vorbereiten und dann dahin gehen, dann haben wir alles. Das ist was anderes, als so nebenbei noch irgendwie dafür sorgen. Ne? Deshalb ist es für mich als Mama auch ultra stressig, einfach parallel zu kochen, während meine Kinder quasi gerade eigentlich so erzählen wollen oder sich regulieren wollen, ne? Schule, Kindergarten und so. Dann irgendwie einen klaren Gedanken zu fassen und dann die noch quasi auf physischer Ebene zu versorgen, finde ich unfassbar anstrengend. Ja, das ist, glaube ich, das, was im Alltag krass ist.
Ich finde, der erste Schritt ist halt immer, überhaupt zu registrieren, was ist für mich anstrengend. Und das ist der erste Schritt, bevor man halt irgendwie so nach Lösungen suchen kann. Ne? Und manchmal gibt's halt keine Lösung, dann kann man nur irgendwie versuchen, irgendeine Regulationszeit für sich rauszuhauen im Nachhinein.
Ja, oder man hat halt wirklich irgendwie so vertraute Personen, die das wissen und denen man auch kommunizieren kann, du, das hat nichts mit Faulheit oder es interessiert mich nicht zu tun, aber könntest du dafür sorgen, dass, keine Ahnung, alle immer Kaffee haben oder so, ne? Ja. Also wenn ich jetzt meinen Geburtstag ausrichte, dann ist das zum Glück so, dass dann meistens natürlich die Frauen, ist ja halt so bei uns weil wir so sozialisiert sind, aber dass dann irgendwie meine Mama, meine Schwiegermutter oder so, dass die dann halt so rumfragen, so braucht noch jemand Kaffee oder so. Mein Mann ist auch voll gut da drin, der kann das richtig gut, der ist voll der hat da voll die Skills irgendwie auch als Gastgeber, was halt für mich gut ist, weil ich mich dann so ein bisschen da rausziehen kann. Genau. Ich habe noch eine Frage, ich weiß, wir waren eben schon bei abschließend, aber ich habe noch einen Gedanken, den ich loswerden will, weil der finde ich voll zum Masken dazu gehört. Und zwar, kennst du das, dass du, ich komm da drauf wegen dieser Studentengeschichte, die du eben erzählt hast, kennst du das, dass du dir Konversationen schon in vielfacher Form vorlegst und die dann quasi so wie auswendig gelernt abspulen kannst?
Nee, ich kann das andersrum, dass ich über Konversationen, die nicht so liefen, wie ich die gerne gehabt hätte, dass ich die 150.000-fach...
Das auch. Ja, aber du hast eben gesagt, so hoffentlich spricht mich keiner an. Oder auch wenn du sagst, ich wusste noch nicht mal, wie ich in einem Café dann irgendwie, wen ich das bestellt hätte. Dass du, wenn du schon setzt dich hin, das ist schon mehr, du musst dich irgendwie orientieren, so, wo sitze ich am liebsten? Ich sitze am liebsten mit dem mit dem Rücken zur Wand, damit hinter mir nicht noch irgendwie was passiert und ich da so alles im Blick habe. Und dass man dann irgendwie schon so, keine Ahnung, Entscheidungsfähigkeit zum Beispiel, schnell entscheiden, was will ich bestellen und dann auch noch quasi adäquat rüberbringen und so weiter, dass man dann irgendwie sich das trotzdem so ganz schnell irgendwie wie so Stichpunkte schon mal so vorlegt. Hast du das nicht?
Also ich glaube, das ist ein kleines bisschen anders, weil ich ja in meinem Ursprungsberuf Journalistin bin und, keine Ahnung, 1000 Interviews geführt habe. Und
heißt ja nicht, dass du es nicht einfach perfektioniert hast.
Deshalb kann ich das ganz automatisch anknipsen.
Ja.
So auch, dass der Gegenüber sich unfassbar wohl fühlt.
Ja.
Und das fand ich übrigens in Dating-Phasen immer total schwierig, weil ich das absolut kann, das herstellen, dass es schön ist und der andere sich wohlfühlt und so. Aber wenn ich halt in der Rolle und ich bin nicht wirklich authentisch da, also muss ich mich eigentlich zurückhalten, damit ich eine Chance habe, dass ich mich halt auch für den anderen begeistern kann.
Ja, und man könnte halt wirklich, also daraus kommt ja dann vielleicht auch, oh, habe ich falsche Signale gesendet, ne? Also dass sich dann jemand irgendwie da mehr erhofft vielleicht, als man selber gefühlt hat, weil man eigentlich nur nett war und diese Nettrolle gespielt hat. So, ja. Das könnte ja auch passieren, ne? Dass man einfach für jemand anderen gehalten wird, als man in dem Moment dann ist, weil
das
man nicht so authentisch sein
kann. Weil ich glaube, ich habe das vor allem auch gemacht, wenn ich eh schon für mich klar hatte, das ist nichts für mich, aber dann hat der andere das die Situation trotzdem als positiver abgespeichert, als es für mich war. Deshalb ist es nicht wirklich authentisch. Aber ich glaube, das war, vielleicht ist das so ein bisschen, also so Smalltalk-Themen, die habe ich vorher schon in so einer Liste, ne, stehen, das auf jeden Fall. Oder auch dieses Bezug nehmen auf, wie kommt der andere gerade an, wie geht's dem und so. Also sowas als grobe Stichwortliste habe ich auf jeden Fall in meinem Kopf. Dieses, ich möchte am liebsten mit dem Rücken zur Wand sitzen, habe ich auch total. Und ich möchte auch nicht in einem Durchsatz.
Ja.
Ich scanne sofort den Raum und das kenne ich alles. Und mit Dingen aussuchen, da bin ich ziemlich pragmatisch geworden tatsächlich. Wenn ich mit jemandem essen gehe, den ich nicht gut kenne, wähle ich meistens Gerichte, die ich gut essen kann und nicht Gerichte, wo ich Bock drauf habe. Das ist echt sowas, keine Ahnung. Gnocchi in Soße kann man super essen und sich trotzdem unterhalten. Ja. Salat nicht so gut.
Ja, stimmt. Ja. Oh, spannend. Ja, das ist so facettenreich. Ich glaube, wir können da noch 3 weitere Folgen zu drehen. Okay.
Ja.
Danke dir. Das war ein cooler Austausch.
Ja, auch. Es war schön, dich zu hören.